Okay, Psalm 65. Eine ganz andere Art von Psalm diesmal. Keine Depression, keine Trauer, kein Kampf, keine Angst, keine Verzweiflung, Sorgen oder Nöte oder irgendwas dergleichen, sondern ein Psalm der Hoffnung und der Freude und des Lobpreises und des Danks. Von daher bin ich der Falsche, der das gerade predigen soll, aber lass mal loslegen. Psalm 65. Dem Vorsänger, ein Psalm von David, ein Lied. Wurde wahrscheinlich gesungen zum Laubhüttenfest im Frühling, ist es, ne? Oder das Fest im Herbst, was war das? Hier mit der Ernte. Das war Laubhüttenfest. Und was war im Frühling? Hier, na, ja, Sommer, Sommer. Das andere Fest. Ist egal. Auf dich hat der Lobgesang, o Gott, in Zion. Und dir wird das Gelübde erfüllt werden. Müsste, als wir vorhin hier gesungen haben, über Jesus nachdenken. Und von Jesus können wir eine Menge lernen. Ne? Was ich oft aber übersehe, wenn ich Jesus betrachte und von ihm lernen möchte, wie er ist und wie er war und wie ich sein werde, wenn ich weiter verwandelt werde in seinem Bild. Sorry, ich hab trockenen Hals, muss öfters trinken heute. Dann das, was ich oft übersehe, ist seine Dankbarkeit und seine Freude fürs Leben. Wir haben gerade gesungen, er wurde erschaffen, geboren, um zu sterben. Das wusste er. Das hat er schon immer gewusst, immer gepredigt, immer gesagt. Im Grunde ist er nur als Mensch auf die Welt gekommen, um zu sterben. Ne? Und trotzdem war er immer voller Freude und Dankbarkeit. Zum Beispiel eine Situation, die mir beim Singen so in den Kopf gekommen ist, da sitzen 5000 Männer, dazu noch Kinder und noch die Frauen, ne? Und dann Jesus mit seinen Jüngern und die Leute, die ihm immer gefolgt sind. Und alle pünktlich hier heute. Und dann. Könntest du mal hingehen, mal sagen.
Setz dich einfach da.
Und sitzt er da und predigt 3 Tage, ne? Die Leute bleiben sitzen. Und die Leute beobachten ihn, und die Leute sehen in ihm was sie in der Welt so nicht finden. Ne? Was sie in ihrer Religion nicht finden, was sie in ihrem Gottesdienst nicht finden, und die bleiben da sitzen. Ne? Und du musst es vorstellen, kannst du vorstellen, hier sitzt, kommt ein Prediger in die Stadt und du sitzt da 3 Tage, mit Familie, mit allem, lässt Arbeit stehen und liegen, dein Feld stehen und liegen und sonst was. Ohne Essen. Ja. Und die Leute hatten Hunger und Jesus war nicht kein Sozialarbeiter, war nie. Ja. Die Sozialarbeiter oder die sozialen Christen, die würden zuerst dafür sorgen, dass, wenn so ein Event ist, so, dass Verpflegung da ist. Ne? Hey Petrus und Johannes, geht schnell in die Stadt, besorgt ein bisschen Essen so für die ganzen Leute hier, trinken für die Leute, Klopapier und so, was weiß ich, ne? Was man so braucht. Ein paar Schaufeln vielleicht für Löcher und so, organisier du das mal. Ne? Grab mal ein paar Löcher und so, dass alles geordnet ist. Und Jesus war da anders. Und die Leute saßen da und die Leute saßen auch und haben da in der Nacht auf den Dreck gepennt, so wie Jesus. Ne? Aber die saßen da nicht, weil sie unterhalten wurden oder weil sie irgendwie was zu essen bekommen haben oder irgendwie Hoffnung auf ein bisschen mehr, was auch immer, auf Chancen. Sondern sie saßen da, weil sie die Worte gehört haben und Jesus beobachtet haben und gesagt haben, das macht mich satt. Das gibt mir Sinn. Davon will ich mehr. Und nach 3 Tagen ist es dann soweit, dass vielleicht auch Jesus Hunger hatte. Keine Ahnung. Jedenfalls guckt er so und er sagt okay, wir müssen was essen jetzt. Den Aposteln fällt das auch schon auf. Und dann kommt er und sagt, ja, holt mal, was da ist. Und dann haben sie wie viele Fische? 2? Und wie viele Brote? 5? Genau, zwei Fische, fünf Brote oder so. Ist ja auch egal. Jedenfalls nicht viel. Nach 3 Tagen nicht essen, wäre das erstmal für mich. Ne? Hey, hier ist Gottesdienst. Gut, danke. So ein, ne? Und ich meine, das ist eine Situation, in der wir uns immer wieder befinden. Ne? Ich meine, du bist in einer Situation in deinem Leben, wo es aussichtslos aussieht und wo das, was du hast, zu wenig scheint. Ne? Nicht nur im Missionarischen, sondern auch im Allgemeinen. Ne? Manchmal sind es Sachen, die die Seele einfach braucht. Wo einfach die Wand viel zu groß und viel zu viel ist. So, die Masse viel zu stark, so für das, was du gerade hast in deinen Händen und siehst. Ne? Aber Jesus war dankbar. Jesus dankte und dann brach er das Brot. Jesus hat das Wunder noch nicht gesehen. Ne? Jesus hat nicht gesehen, dass es sich jetzt vermehren wird, sondern er war einfach nur dankbar für das, was er hat, was Gott ihm gegeben hat. Und es vermehrte sich. Und im Endeffekt war so viel übrig, viel, viel mehr als das, was er am Anfang in den Händen hatte. Und alle waren gesättigt. Dankbarkeit ist ein Schlüssel, ist eine wichtige Sache, ein starkes Gewicht im Gottes Wort. Gerade im Neuen Testament fällt mir das immer und immer wieder auf, wie oft diese seid dankbar und in allem dankt, im Weinen, im Bitten, im Flehen, lasst es in Dankbarkeit geschehen. So diese Dankbarkeit, diese Freude, was Dankbarkeit ist, ne? Egal was man gerade in den Händen hat, und wie es gerade um einen aussieht, aber diese Dankbarkeit ist super wichtig. Und das ist eine Sache, die man lernen kann. Ja. Eine Sache, auf die man gucken muss. Und wenn man schon was lernen will von Gottes Wort und von Jesus Christus, dann Dankbarkeit. Wer nicht dankbar ist, ist unzufrieden. Und wenn du unzufrieden bist, dann liegt es daran, dass du nicht dankbar bist. Du erkennst nicht, was du wirklich hast. Sondern du guckst nur auf die paar Fische und die paar Brote und auf das, was du damit erreichen willst in deinem Leben. Und das lässt dich am Boden liegen. Ne? Da vermehrt sich nichts. Außer die Undankbarkeit. Und undankbar zu sein bedeutet auch Unfrieden zu haben, keine Ruhe zu haben, immer rastlos zu sein. Weil man denkt, man hat nicht genug und braucht mehr. Guck dir das bei den Single-Leuten an. Die sehen jemanden, ein anderes Paar, jemanden, einen Christen, der den Gott eine andere Menschen an die Seite gestellt haben, die sind eifersüchtig und denken, das hätte ich auch gern. Die können so dankbar sein. Die sind nicht mehr alleine. Die haben jemanden. Guck dir dann die Leute an, die jemanden haben. Ne? Die schätzen das oft gar nicht mehr. Mit der Zeit schätzt du das nicht mehr, was du hast. Als du Single warst, hast du dich danach gesehnt und konntest dir nichts Schöneres vorstellen, als nicht allein zu sein. Ne? Und wenn du kein Single mehr bist, dann sehnst du dich nach der Einsamkeit oft. Ne? Zum Glück verliert sich das im Laufe der Jahre, ne? Dass man immer dankbarer wird für das, was man hat. Und wenn es nur ist, dass man mal von Gott 1, 2 Wochen weggeschickt wird, ne? Und dann vermisst, was man eigentlich alltäglich so gewohnt ist. Ne? Aber wir haben so viel mehr. Und der Psalm singt davon. Hier geht's um einen Dank, um einen Lob und eine Freude auf was, was noch nicht da ist. Eine Freude und ein Dank auf Hoffnung hin. Ne? Und er sagt hier, auf dich harrt der Lobgesang. Wenn ich auf irgendwas harre, dann halte ich daran fest und lass nicht los. Ne? Wenn ich auf was harre, dann warte ich da drauf. Dann ist das der Punkt, um den sich bei mir alles dreht. Und da sagt der Lobgesang ist nur für dich da, Herr. In Hiob steht es, glaube ich, dass die Vögel Gott preisen, früh und in der Nacht, am Abend. Wenn die Sonne aufgeht und wenn die Sonne untergeht, fangen alle Vögel an zu singen. Ne? Und zwar ein Lobgesang an Gott. Ein Lobgesang ist ein Gesang voller Dank. Und diese Dankbarkeit ist die Ehre, die wir Gott schenken. Was anderes ist es nicht. In allem, was du tust, ehre Gott. Was heißt das? Das heißt, dass ich dankbar bin. Weil wenn ich dankbar bin, habe ich erkannt, was ich habe. Und wenn ich es habe, dann weiß ich, woher es kommt. So, und wenn ich Dank gebe, dann ist es Realität geworden. Ja. Ich kann bitten und ich kann flehen, aber wenn ich nicht dankbar bin in meinem Herzen, dann habe ich es noch nicht. Ja. Bin ich aber dankbar, ist es erfüllt und ich weiß, was ich habe und dass es da ist, auch wenn ich es gerade nicht sehe. Ja. So, Dankbarkeit ist in meinen Augen die Verwirklichung von dem, was ich hoffe. Ist Realität geworden. Ja. Das ist wie Glaube und Vertrauen. Ich kann an was glauben, was ich nicht sehe, aber wenn ich vertraue, dann ist für mich mein Glaube lebendig geworden, Realität. Ja. So, wenn ich Gott vertrauen kann, dann ist es da, dann ist es fest, dann ist mein Glaube lebendig geworden. Ja, dann hat es eine Frucht gebracht. So. Und so ist es mit dem Dank. Und der Lobgesang ist da auch in unseren Herzen und er wartet darauf, dass er zu Gott kommt. Und auch Gott ist da und er freut sich, so, wenn der Lobgesang zu ihm kommt und der Dank zu ihm kommt. So, wenn wir achten und erkennen und wertschätzen, so was er jeden Tag für uns tut, getan hat und noch tun wird. Ja. So, auf dich harrt der Lobgesang, o Gott, in Zion. Und dir wird das Gelübde erfüllt werden. Geht vielleicht um das Gelübde der Bauern, dass sie irgendwas versprochen haben, dass Gott eine gute Ernte gibt oder sowas, weiß ich. Ne? So, du erhörst Gebete und darum kommt alles Fleisch zu dir. Ja. Und doch das muss uns klar sein. Jesus hat gesagt, dass er unsere Gebete erhört und dass in allem, was wir bitten, in seinem Namen wir bekommen. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt mein Haus kriege am Strand, ohne Menschen. Ne? Weil das ist ja nicht in seinem Namen, in seinem Willen, in seiner Person gebetet, sondern in meinem Namen gebetet. Ne? So, aber ich weiß genau die Punkte, die Gott will. Zum Beispiel, dass meine Ehe funktioniert. Das will Gott. Ohne Wenn und Aber. So, dass ich ein besserer Ehemann und Vater werde, ein besserer Hirte werde, Menschen erreiche, dass ich persönlich immer mehr in sein Bild komme, dass ich Segen empfange. Das will Gott. Und auch das muss uns klar sein, dass überall in der Bibel steht, dass Gott ist ein Gott der Segnungen. Er hat uns schon gesegnet und er will uns segnen. Und selbst wenn er Druck zulässt und selbst wenn er flieht von uns, dann nur um uns zu segnen. Ja. So wie der Vers, den mir so seit 2 Wochen jetzt, glaube ich, oder eine Woche so auf die Seele brennt, die ich jedem schon mehrmals erzählt habe, aber ich erzähle es nochmal, weil ich möchte, dass festgehalten wird. Steht in 2. Chronik 33, ich erzähle es kurz. König Hiskia, ein toller König. Ne? Immer wenn du dann liest, die Könige nacheinander und er tat, was gut war in den Augen des Herrn, oder er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Ne? Hiskia war ein toller Mann. Sein Vater vor ihm hat Götzentempel aufgestellt, dies und jenes, das und das. So, Hiskia kommt zum Glauben und reißt alles ab. Baut einen Tempel wieder auf, macht da Ordnung, setzt die Priester wieder an ihre Stelle, sagt, die sollen sich heiligen und bla und bla und fängt an, Wunder zu sehen, krasse Glaubenskämpfe zu haben und Vertrauenssiege. So, ne? Und Gott macht ein Riesenwunder in dem Land, so dass die Weltherrschaft zu Israel kommt, zu diesem kleinen Land. Ne? Babylon. So, um zu hören, was ist da passiert, was ist das für ein Gott? So, ne? Die haben extra hingesandt, um zu hören, was Gott gemacht hat. Wollten mehr erfahren. Das hat sie interessiert, was das für ein Gott ist. Ne? Also ein Mann, der durch seine Gottesfurcht und seine Demut und seine Heiligkeit und seinem Gehorsam Gottes Wort auch gegenüber so ein Zeugnis für die Welt sogar war, ein Licht für die Welt. Ein krasser Einfluss damals. Ne? Da gab es kein Internet und kein Fernsehen und kein Radio oder eine Post oder irgendwas. Es war echt Mundpropaganda von einem kleinen Punkt aus, wo das Wunder passiert ist, durch die Menschen, die gelebt haben, über die ganze Welt. Was für ein Licht und was für ein Zeugnis. Und der Mann hat alles richtig gemacht. Und dann steht hier, und Hiskia hatte Gelingen in allem, was er unternahm. Egal was er machte, es klappte. Ne? Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Land geschehen war, da verließ ihn Gott. Ich verstehe Gott nicht. Ne? Ich meine, das, wo ich mich konzentriere in meinem Glaubensleben, ist sauber zu laufen, so ein Ohr, alles wegzuschieben und selbst zu sterben, so ein Gott gehorsam zu sein, versuchen, keine Götzen anzubeten, ne? Ob nur das Geld oder der Ruhm oder die Ehre oder sonst irgendwas, so ein Gottes Willen zu tun und so viele mitzunehmen, wie es nur geht, ihm zu dienen und anderen zu dienen, so. Ne? Aber ich bin bei weitem nicht so heilig, wie Hiskias war. Und mir gelingt nicht alles, was ich anfasse. Ne? So ein, aber wie kann es denn sein, dass ein Mann, der richtig läuft, Gott ihn dann einfach verlässt? Ne? Schon diese drei Worte, und Gott verließ ihn, vier Worte, so ein, ne, sind total verrückt. Als ich das gelesen habe, ich bin da nicht drüber weggekommen. Ich dachte, Gott, du kannst, wieso verlässt du denn jemanden? Gerade jemand, der dir mal gehorsam ist. In der ganzen Zeit hier waren kaum Leute, die gehorsam waren oder Gott gesucht haben. Nee, es kann bei dir alles richtig laufen. Du kannst richtig Herz haben und sogar die Kraft, gerade zu laufen. Das heißt nicht, dass Gott nicht einfach mal geht und einfach dich in deiner Kraft lässt. Ne? Hiskia hat das gebraucht. Warum? Da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Ich glaube nicht, damit Gott erkennt, was in seinem Herzen war, weil Gott kennt die Herzen, sondern Gott hat Hiskia verlassen, damit Hiskia erkennt, wie er wirklich ist. Zum Warum? Weil Gott ihn liebt. Auch weil sein Leben so selbstverständlich war, in der Kraft Gottes zu leben. Und in den ganzen Siegen und ohne Probleme da durchzurennen, dass es Kiago nicht mehr abschätzen konnte, ist es von mir oder von Gott, das Leben, das ich gerade führe, und den Gehorsam, den ich habe. Aber Gott will da den Dank und die Ehre haben. Und Hiskia dankt noch. Später. Also lass dich nicht der Illusion hin, so wenn bei dir alles gut läuft, dass es an dir liegt. Jesus ist der Anfänger und der Vollender im Glauben. Letzte Woche haben wir gesehen, nur durch Jesus glauben wir überhaupt an Gott. Das ist die Berufung der Erwählung, die immer erwähnt wird in der Bibel. Wenn bei dir wirklich alles gut läuft und du im Glauben wächst und so, du die Bibel verstehst, dann ist es Gott, der dir das gibt. So wie im 1. Korinther 11 steht, dass er die Geistesgabe des Glaubens gibt nach Maß, eben so, wie er es für richtig hält. Also selbst wenn du ein Christ bist, der viel Glauben hat, das ist nicht in dir, das liegt nicht an dir, weil in dir ist nichts Gutes. Sondern Gott hat dir so viel Glauben gegeben und so viel Vertrauen in ihn, dass du das tun kannst, was du tun sollst. Wir können dankbar sein. Und selbst wenn Gott dich verlässt, was er ja nicht tut, weil Gott ist ja trotzdem da. Aber selbst wenn Gott dich in deiner Kraft mal laufen lässt, so, dann kannst du dankbar sein, dass diese Anfechtung, die kommt, die er uns manchmal reinschickt, ne? Aber nur um uns zu halten, damit unser Herz nicht vergisst, ihn zu ehren und ihm Dank zu geben und Preis. Ja. Du erhörst Gebet und darum kommt doch alles Fleisch zu dir. Woher willst du Hilfe kriegen für dein Problem? Ich sehe so viele Christen, die heute einen Psychologen suchen und einen Seelsorger, und das bedauere ich sehr. Ich habe gehört, dass manchen geholfen hat. Ich habe aber selber in all den Jahren, mit denen ich mit Jesus gehe und ich das beobachten konnte, habe ich keine guten Früchte gesehen, wo ich sage, diejenigen oder derjenige oder diejenige ist kraftvoll im Geist rausgekommen. Ich habe auch Leute getroffen, die viel schlimmere Probleme hatten, aber es bei Gott gesucht haben, die Lösung. Und da habe ich viel gute Frucht gesehen. Wenn du Hilfe brauchst, dann gibt es einen Ort, wo du wirklich Hilfe kriegst, und das ist Gott. Missetaten überwältigen mich, unsere Übertretung. Du wirst sie sühnen. Gott hat's gesühnt in Jesus. Diese Übertretung oder ein moderneres Wort Sünde. Unsere Missetaten und unsere Sünden überwältigen uns. Und ich kenne das. Du lebst im Fleisch oder du merkst dein Fleisch und du manchmal lässt Gott dich einfach an den Punkt, wo du nicht rauskommst. Wo du einfach es nicht schaffst, diese Sünde zu überwinden oder dieses Fleisch. Es ist so, als ob du überhaupt keine Wahl hast, das zu tun. Und du schreist und du bittest und trotzdem bist du hilflos und machtlos. Und du betest für mehr Glauben und für mehr Kraft, aber irgendwie ändert sich nichts. Egal wie sehr du dich auch bemühst und wie heilig du auch versuchst zu sein, du bist einfach überwältigt von dieser Kraft. Und da ist wieder dieser Punkt, aber du sühnst es Gott. Und auch da können wir dankbar sein. Und wenn du schon nicht dankbar sein kannst für das, was du hast, dann sei dankbar für das, was du nicht hast. Denk mal drüber nach. Ja. Ich bin echt so dankbar, dass ich nicht mehr bezahlen muss für meine Sünde oder Übertretung. Sondern dass ich jemanden habe, der für mich sühnt, für mich bezahlt, für mich trägt. Dass es nicht mehr abhängig ist jetzt, wie schwach ich bin oder wer ich bin oder was ich bin oder wie weit ich bin. Das ist unwichtig. Das Einzige, was für mich zählt ist und was für Gott zählt ist, wie stark und wer Jesus ist. Ja. Und deswegen ist es Quatsch zu sagen, Jesus ist geboren, um zu sterben. Jesus ist geboren, um zu sühnen. Aber um zu leben, es war ewig. Und ja, ihm war bewusst, dass er sterben muss dabei als Mensch, als Sündenopfer, aber das war, der Tod selbst war für ihn nicht das Schlimme, sondern diese Sünden zu tragen, dieser geistliche Tod. Vater, du hast mich verlassen. Ja. Das war das Schlimme. Aber warum er Freude hatte und dankbar war, weil er gesehen hat, was kommt. Wofür er das tut, wofür er da ist, wofür er diesen Lauf läuft. Ja. Genauso wie wir dankbar sein können, selbst wenn unser Leben total beschissen ist und da überhaupt keine Hilfe ist, Gott ruhig ist und alles im Bach runtergeht und so. Solange wir auf Gott gucken und ihm folgen, haben wir Grund, dankbar zu sein. Zu loben, weil wir wissen, ich bin erschaffen, ich bin da, nicht für hier und jetzt oder für morgen, sondern für das, was mich erwartet. So, wenn ich diese Grenze endlich überschritten habe, dieses Leben. Weißt du, wir können dankbar sein, weil wir haben alles, was wir brauchen. Wohl dem, Vers 5, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in den Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern des Hauses deines heiligen Tempels. Und auch da können wir dankbar sein. Wenn du schon nichts hast, für das du dankbar sein kannst, wenn du geistlich und physisch und vielleicht auch psychisch gerade einen Knacks hast oder so, aber du kannst dankbar sein, dass Gott überhaupt was mit dir zu tun haben will. Ich kenne so viele Menschen, die können sich Gott nicht nahen. Ich habe so oft schon gehört in Gesprächen mit Gottlosen, ich würde gern glauben, aber ich kann nicht. Für mich hat es nie Sinn gemacht und keine Ahnung, das ist so absurd. Die hören die Geschichte und die sagen, ja, das glaube ich, irgendwie macht das Sinn, aber ich würde es gerne annehmen, aber ich kann nicht irgendwie. Ich bin da eifersüchtig, habe ich schon mehrmals gehört. Dass du so glaubst. Wir können echt dankbar sein, dass wir, aus welchem Grund auch immer, Gott uns versiegelt hat, berufen hat, gerufen hat und Wohnung genommen hat in uns. Selbst die Entscheidung für Jesus kommt nicht von dir. Natürlich haben wir auch was zu tragen und uns zu entscheiden, aber ja, im Grunde ist auch das irgendwie Gottes Arbeit. Ja, er hat Gefäße gemacht, sagt er, zur Ehre und andere hat er erschaffen zur Unehre. Gott, du hast einen Gott in deinem Leben, der für dich ist. Du hast einen Gott in deinem Leben, der dich segnet. Und alles, was da ist, dient dir zum Guten, solange du Gott suchst. Also alles, was Gott in unser Leben packt und wie er uns ansieht, ist Segen. So wie meinen Kindern. Ich habe in meinem Herzen nicht, dass ich ihnen irgendwas Böses will oder so. Na, ich denke auch ganz gerne mal. Aber das ist eher mein Fleisch. Ne? Aber ich habe in meinem Herzen, ich will meine Kinder segnen. Auch wenn sie mir manchmal auf den Sack gehen oder einfach nur dumm sind. Ne? Oder einfach nur hässlich vom Innen her. Aber trotzdem, ich bin Vater, ich will sie segnen. Und wenn dann noch mehr ist, was ich ihnen geben kann, dann werde ich das tun. Ne? Weil ich das Beste für sie will. Aber wie viel mehr denn der Vater oben im Himmel? Der ist nicht begrenzt, so wie ich. Ne? Also selbst wenn du verlassen bist von jedem, kannst du wissen, er verlässt dich nicht. Doch dafür kannst du dankbar sein und dich freuen. Aber es wird auch selbstverständlich. Und heute musste ich erst wieder überlegen, wie selbstverständlich das für mich ist, dass Gott zu mir redet. Ich komme ins Gebet mit irgendeiner Frage, mit einem Problem, mit Gefühlen oder sonst irgendwas. Oder will einfach nur Rat haben, weil ich nicht verstehe, was ich da lese. Und er gibt mir irgendwas und redet zu meinem Herzen. Ne? Kennen wir alle. Und du sagst dann, cool, und gehst weiter. Ne? Aber wie wenig mir oft bewusst ist, dass gerade der Schöpfer von Himmel, von der Erde und von den Sternen und von den anderen Himmel, wo die Aliens leben, die Engel, ne? Und all da, was da noch kreucht und fleucht, ich will es gar nicht wissen gerade, was Gott da alles gemacht hat. Weißt du, aber wenn du überlegst, der alles weiß und alles in der Hand hat, der kommt zu meinem kleinen Problemchen, um es zu lösen. Der kommt zu einem kleinen Staubkorn, um es in der Hand zu halten, um es zu leiten und zu lernen und zu trösten. Weißt du, es ist nicht selbstverständlich, dass der lebendige Gott mit dir redet. Da kann ich dankbar für sein, dass ich überhaupt gehört werde. Ne? Du hast alles, was du brauchst, schon bekommen, sagt das Wort. Alles, was du jemals brauchst, hast du schon empfangen. Du musst es nur glauben. Genauso wie ich glauben muss, wenn ich Gott nahe und ihm was frage und um Weisheit bitte, dass er mir auch eine Antwort gibt. Ansonsten bin ich ein Zweifler, der hin und her gewogen wird und der nichts bekommt. Ich soll nicht an Gott zweifeln, sondern ich soll einfach annehmen, dass es stimmt, was er sagt und fertig. Und wir können es ja annehmen und glauben, dass es stimmt, was er uns gibt. Also könnten wir die zufriedensten und glücklichsten Menschen sein, die es weltweit gibt. Weil wir haben die beste Versicherung, die man sich leisten kann. Und die kann ich noch nicht mal bezahlen, die bezahlt jemand anders für mich. Aber ich muss es glauben und annehmen. Und du kannst dein Leben betrachten. Wie dankbar bist du? Und anhand von der Masse deiner Dankbarkeit kannst du auch abschätzen, wie sehr du Gott glaubst. Und wie sehr der Glaube und Gott für dich real ist. Am Ende ist da immer Frieden und Freude. Dies sind geistige Gaben, Früchte. Es entsteht aus einer Beziehung zu Jesus, wenn wir mit ihm verbunden sind und ihm nachfolgen. Also lass dir das nicht rauben, sondern konzentriere dich auch ab und zu auf das, was du hast und was du bist. So dass Freude in dein Leben kommt und nicht nur ständig Kampf. Was nützt dir ein Glaube, wenn du ihn nicht genießen kannst? Nichts. Was nützt dir dein schönstes Gebet, wenn du in deinem Herzen überhaupt nicht dankbar bist? Was nützt dir zu sagen, danke Herr, dass du für mich gesühnt und gestorben bist, damit ich leben kann, so, wenn du ihm gar nicht dafür die Ehre gibst? Wenn dein Leben überhaupt kein Lobpreis ist, sondern eher ein Klagelied. Es gibt Zeiten, da dürfen wir klagen und weinen, aber wir dürfen nie vergessen, es gibt auch andere Lieder. Die dürfen nicht fehlen in unserer Anbetung. Die dürfen nicht fehlen in unserem Alltag. Manchmal muss man suchen oder sich erinnern. Und manchmal muss man zu Gott kommen und sagen, zeig mir, wofür ich dankbar sein kann. Weil ich kann es gerade nicht. Und manchmal kann man sich erinnern, für was ich dankbar sein sollte, aber man ist nicht dankbar. Obwohl man weiß, ich müsste dankbar sein, aber irgendwie ist es nicht echt. Dann ist es ein Punkt, zu dem man zu Gott kommen kann und sagen kann, aber ich möchte dafür auch die Ehre geben. Wir werden uns sättigen in den Gütern deines Hauses, deinen heiligen Tempel. Du antwortest uns wunderbar in Gerechtigkeit. O, du Gott unseres Heils, o du Zuversicht aller Enden der Erde und des fernsten Meeres, der du die Berge gründest in deiner Kraft, der du die Macht mit Macht umgürtet bist, der du das Brausen des Meeres stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker, damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Enden der Erde wohnen. Du lässt jubeln von Osten und dem Westen. Ist ein krasses Bild, finde ich. Warst du schon mal auf dem Ozean, auf dem Meer? Und hast einen Sturm erlebt? Ich nicht. Aber ich habe es in Bildern gesehen und in Filmen. Ne? Und ich möchte da nicht drin sein, das weiß ich. Also ein Schiff kriegt mich auch echt nur, wenn es wirklich sein muss. Weil ich das, keine Ahnung, ich stürze lieber ab, da bist du sofort tot und fertig. Ne? Aber auf dem Meer zu sein, wenn du auf dem Meer bist, in einem Boot, bist du hilflos, machtlos. Du kannst echt nur ankommen, hoffentlich. Ne? Und wenn da Wellen sind, wie willst du die Wellen bändigen? Die machen mit dir, was du willst. Ne? Und wenn die Wellen stärker werden, dann springt das Boot höher. Und wenn das Wasser rein will, dann kommt's rein. Hast überhaupt keine Macht. Ne? Als Mensch. Da kann das Boot noch so groß sein, das Meer ist größer. Außer du hast ein U-Boot. Da würde ich noch mitfahren vielleicht, wenn die ein bisschen bequemer wären. Ne? Aber du bist einfach machtlos. Im Gewitter kannst du dich noch irgendwo unterstellen, Schutz suchen, dich eingraben oder sonst irgendwas. Ne? Aber das Meer ist wie die Erde, wenn es bebt. Ne? Du kannst es nicht beeinflussen. Du kannst einfach nur hoffen, dass es dich nicht erwischt. Ne? Aber hier ist jetzt David und der lobt und der preist und der dankt Gott, dass er an ihn gedenkt. Dass David sich Gott nahen darf. Und er ist dankbar dafür. Und er sieht Gott an und er sieht einfach nur seine Größe und seine Macht und er sagt, du stillst das Meer, den Sturm. Und das ist eben das Schöne, wenn Jesus im Sturm ist, dann pennt er. Das juckt ihn gar nicht, weil er stärker ist als der Sturm. Ne? Das ist unsere Kraft, weil Jesus bei uns mit im Boot sitzt. Glaubt ihr denn noch nicht, sagt er zu seinen Jüngern. Und wenn du in Sturm kommst, in Probleme, in Sachen, die einfach zu groß für dich sind, dann ist es nicht schlimm, weil das nicht geistliche Reife ist, wenn man in Stürme kontrollieren kann und besänftigen kann. Wenn irgendwelche Situationen kommen, dass du weiß genug bist, deine Probleme zu lösen. Nee, oft ist es so, dass die Probleme nicht gelöst werden sollen. Jedenfalls nicht von dir aus. Es geht nicht darum, in dem Boot zu sitzen, den Sturm zu stillen, sondern es geht nicht darum, im Leben zu sitzen und das Leben zu leben, und die Macht und die Kraft zu haben und die Weisheit und Erkenntnis, so und das Leben zu ordnen. Das ist nicht Geistlichkeit. Und das ist nicht der schmale Weg und das ist nicht der Wille Gottes. Sondern es geht darum, in diesem Leben, in diesem Boot zu sitzen und auf Jesus zu gucken und in ihm zu ruhen, weil er ruhig ist. Und wer weiß, wären die Jünger ruhig gewesen und hätten da gesetzt und auf Jesus geguckt, vielleicht hätte der Sturm nicht aufgehört, bis sie an Land waren. Aber Jesus setzt einen Punkt und er setzt ein Zeichen und sagt, ja, ich bin mächtig. Ihr könnt ruhig sein und mir vertrauen und mir glauben. Also wenn dein Sturm gerade so scheint, als ob er nicht endet, dann soll er nicht enden. Dann finde dich damit ab. Aber bleib ruhig, weil Jesus ist da mittendrin. Und für ihn ist der Sturm nicht zu groß. Und er kann sofort beenden, wenn es nötig ist. Von daher vertraue Gott, dass er genau weiß, was du gerade tragen kannst. Dass er genau weiß, was gerade richtig ist und dran ist und gut ist im Endeffekt. Weil du wissen kannst, dass er dich segnet, selbst wenn du im Sturm bist. Selbst wenn es dir gerade zu viel und zu groß ist und unüberschaubar und unüberwindbar. Wir wissen doch, an welche Macht wir glauben und an welche Kraft. Das ist nicht unsere. Und das ist geistliche Reife und Wachstum, da wo wir jeden Tag hinwachsen, so ein ruhiger zu werden, zufriedener zu werden, mehr und mehr zu vertrauen in Gottes Kraft und seine Größe. So wie es, glaube ich, in Timotheus bin mir nicht sicher, ist egal, diese Folge von, und die Jungen kommen zu Glauben und stürmen, sind voller Ehrgeiz und so, ne? Die jungen Männer. Und die Väter, die Alten im Glauben, haben einfach nur Gottesfurcht. Die hören auf, stürmisch zu sein und eifrig zu kämpfen in ihrem Glaubensleben, sondern die gehen einfach ruhig und zielsicher, weil sie wissen, wer Gott ist. Das heißt nicht, wir sollen nicht kämpfen, aber wir sollen den richtigen Kampf kämpfen. Wenn dein Leben kein Lobgesang ist, dann verpasst du das Beste. Vers 10. Du suchst das Land heim und du bewässerst es und du machst es sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser und Fülle. Kommt zu mir und ihr werdet nicht mehr dursten. Trinkt von diesem Wasser, das ich euch gebe, hat Jesus gesagt. Und dann sagt er weiter, dass er in uns eine Quelle setzt, so mit diesem Wasser, das niemals aufhört und aus uns rauskommt. So viel Leben, dass es andere satt macht und andere, die durstig sind und zu uns kommen, trinken können. Wir sind Gesandte, so ein Wasserträger, wenn du so willst. Und wir gehen durch eine Trockenzeit. Eine Zeit, wo es seit Jahrtausenden nicht geregnet hat. Und die Menschen sind durstig. Die Seelen, die schreien und die lechzen danach, dass diese Trockenheit im Mund aufhört. Und wir sind Wasserträger und wir haben Wasser. Und wir kriegen es geschenkt. Und es ist wie mit den Fischen und den Broten. Unaufhörlich fließt es nach. Wir müssen uns nicht Sorgen machen, dass wir austrocknen. Aber wir sollen das Leben zu den Menschen bringen. Und auch wir sind das Brot für die Welt geworden. Wir gehen und bringen die Samen, die wir ausstreuen, da wo wir sind, in den Herzen. Da sind Menschen, die sind alle hungrig nach Gerechtigkeit und nach Wahrheit, nach Sicherheit und nach irgendwas, wo sie ihr Leben bauen können. Weil das, was ihnen gesagt wird, das, was Satan sagt, ist unbeständig. Kaum hast du eine Sicht, wie man leben soll und was richtig ist, dann kommt der nächste Forscher und bringt eine neue Sicht. Und alles ändert sich wieder. Alles ist unbeständig. Du baust und du hast Sicherheit und dann verlierst du auf einmal alles, weil sich die Wirtschaft dreht. Was die Menschen sind in Furcht und hilflos. Aber da sind wir und wir sind da und wir haben genug Brot. Aber wir müssen es nehmen und wir müssen es geben. Aber wenn du noch nicht mal selber glaubst und siehst, dass du Brot und Wasser hast des Lebens, dann wirst du es auch nicht geben. Und von daher, Jesus hat uns reingesetzt hier mit Autorität und mit Kraft. Und da muss ich glauben und da muss ich annehmen und da muss ich tun im Glauben und im Vertrauen. Wenn ich noch nicht mal von mir glaube, dass ich genug Wasser habe, und dass aus mir lebendiges Wasser strömt, dass ich Worte des ewigen Lebens habe, dass ich Licht bin in der Dunkelheit. Auch wenn ich mich fühle wie Dunkelheit manchmal, aber wenn ich das selber für mich nicht annehmen kann, so wie will ich dann irgendwie was geben? Ich verarsche mich doch selbst und die anderen. Das ist doch eine Illusion. Ich belüge mich dann selbst. Ne? Von daher, ich muss annehmen, wer Gott ist, und dann bin ich es auch. Und das ist das Schöne. Ich sehe meine Übertretung, aber ich darf dabei nicht vergessen, dass es gesühnt wurde dafür. Und wenn ich das vergesse oder außer Acht lasse, dann sehe ich nur meine Übertretungen, die noch da sind und die sichtbar sind. Aber ich nehme Gott die Ehre damit. Nee, ich soll mich konzentrieren auf die Sühnung und dann habe ich Lobpreis und Dank und Ehre, weil ich weiß, wer dafür bezahlt. Und weil ich wissen kann, voller Dankbarkeit und Liebe, dass ich zuerst geliebt wurde, dass ich gewollt bin von Gott. Sonst hätte er nicht gesühnt und mir das Angebot gemacht. Und wenn ich weiß, dass ich da Sühnung habe in meinem Leben durch Jesus und Jesus angenommen habe, dann muss ich auch annehmen, dass ich alles empfangen habe, um ihn hier zu vertreten auf Erden. Und da zählt es nicht mehr, wie schwach ich bin und für was Jesus alles sühnen muss. Da zählt nur noch, was ich empfangen habe mit diesem neuen Leben als neue Schöpfung. Und uns wird es nicht egal sein, wenn wir im Himmel sind, ob wir gute oder schlechte Verwalter, gute oder treue oder untreue Knechte waren, mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Das wird Folgen für die Ewigkeit haben. Also lasst uns gut verwalten, lasst uns einsetzen, was Gott uns gibt. Wenn er dir ein Leben als Ehemann und Vater und als Angestellter gibt, vielleicht mit Kindern, wenn du Glück hast, und Freunden und der Gemeinde und das war's, dann sei dankbar, dass du überhaupt ein Knecht Jesu sein darfst, der überhaupt was empfangen hat, was er investieren kann. Wenn du jemand bist, der nicht frei sein darf, und für mich ist das Freiheit, wenn du dein Leben selber bestimmen kannst, wenn du die Freiheit hast als Christ, deine Pläne und Träume zu verwirklichen, dich darin zu investieren, dann bist du frei. Du bist ein freier Mensch. Du bist von neuem geboren. Das, was du machen musst, ist genau das, was ein Knecht, ein Sklave tun muss, der nicht frei ist. Jesus nachfolgen, und zwar in allem, und im Gehorsam, und Licht und Zeugnis sein für den Wirkungskreis, den er dir gibt. Aber wenn du frei sein darfst, sei frei, sagt Paulus. Dann freu dich dran. Aber wenn du jemand bist, der zum Glauben kommt und nicht frei berufen wurde, so wie ich bin zum Glauben gekommen und habe mich sofort versklavt. Nicht mehr für meine Träume und mein Glück und mein Leben zu investieren, sondern für das, was Gott hat, jeden Tag aufs Neue. Bis ich sterbe und bei ihm bin. Ich bin nicht frei. Bei mir, in meinem Leben zählt es nicht, was ich für Träume habe und für Wünsche. Ist unwichtig. Und auch das hat Vorteile. Ne? Also ich jammer hier nicht rum. Ich für mich bin lieber das als frei, weil ich finde es viel schwerer, frei zu leben. Aber egal zu welchem Leben dich Gott beruft, du darfst dafür dankbar sein. Wirfe nicht den Schatz weg, den du hast. Weil das sind die Ehre von Gott. Und in meinen Augen ist das das Schlimmste, was ich tun kann als wiedergeborener Mensch. Gott die Ehre nehmen. Und respektlos sein mit dem, was er mir anvertraut. Respektlos sein mit dem, was er ist und was er tut. Zu ignorieren oder zu verpassen, einfach auszublenden. So ein verwöhnte Prinzessin zu sein, so eine Rotzgörre. Siehst du oft bei Einzelkindern, die haben oft so viel, dass sie überhaupt nicht wertschätzen, was da ist. So will ich nicht sein. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, du feuchtest seine Schollen, mit Regenschauern machst du es weich und du segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußstapfen triefen von Fett. Es triefen Auen in der Steppe und mit Jubel gürten sich die Hügel, die Weiden kleiden sich mit Schaf und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Ja. Jesus hat uns versprochen, dass wir reich gemacht werden. Das Wort sagt uns, dass wir reich sind, aber es sagt uns auch, dass wir reicher werden. Und alles, was ich investiere, kriege ich mindestens 30-fach zurück. Bestenfalls 100-fach. Auch wenn ich denke, dass, ja, das ist nur ein Bild ist oder nur eine Veranschauung, aber ich kriege auf jeden Fall um einiges mehr als das, was ich investiere. Ne? Und da kann man schon echt reich werden, wenn man das mal so multipliziert. Ne? Die Frage ist halt nur, was für ein Reichtum ist das? Ja. Und was für ein Schatz ist das? Und ich merke das, ich sehe auf mein Herz und ich weiß oft, was da drin ist, weil Gott es mir zeigt. Und ich weiß, dass oft die Dinge, mit denen ich mich ablenke oder viele Dinge, die in meinem Alltag sind, die mir in dem Moment so wertvoll sind, wo ich mich investiere, im Endeffekt mich ärmer gemacht haben. Ich merke oft, dass ich zum Beispiel mittwochs, wenn ich meine Zeit investiere in Gott, ins Gebet für euch, und die Menschen, die ich hier so kenne, wo ich auch ins Gebet für mich gehe und auch mich reflektiere, wo ich oft so eine ganze Woche durchgehe, mit Gesprächen, die ich hatte, oder Begegnungen, die ich hatte, oder Situationen, die ich reinkommen bin, dass ich da wirklich reich rauskomme. Und meistens merke ich es erst dann, wenn ich anfange zu predigen. Und dann war das keine verschwendete Zeit. Ich habe einfach was mitgenommen, für die Zukunft. Aber wenn ich dann ruhige Tage habe, wo gar nichts los ist, und ich seppe so bei YouTube rum oder, keine Ahnung, daddel irgendwas oder, weiß nicht, ne, und verschwende meine Zeit halt im Grunde. Obwohl in dem Moment denke ich, mir tut das so gut, aber dann ist der ganze Tag weg. Und ich merke abends einfach nur, ich bin echt müde und leer und gehe nicht voll ins Bett, nicht, ne? Also so ein innerer Hunger halt. Wo ich dann merke, so, Mensch, wo ich dann abends eigentlich meistens dann, wenn ich drüber nachdenke, dann zu dem Punkt komme, wo ich denke, oh, hätte was Vernünftiges machen sollen, Alter. Und manchmal ist es, dass ich einen Haushalt mache, dort helfe. Wenn überhaupt hier unten gar nichts zu tun ist. Und wenn ich das tue, keine Ahnung, das war Reichtum in dem Moment. Irgendwie bin ich satt. Weil ich meine Zeit nicht verschwendet habe, sondern es sinnvoll war und nützlich. Wenn ich mir Zeit nehme für meine Kinder, es kommen so Momente, wo ich einfach merke, nee, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, bis das Kind geht, sondern du musst dein Kind jetzt in die Augen mal gucken und mal zuhören, was es sagt, und dann antwortest du und gehst vielleicht mit und investierst dich. Wo ich mich selbst dann opfere, mich selbst sterbe, um meine Zeit und mein Leben einem anderen Menschen zu widmen. Oder meine Frau. So, jetzt guckst du ihr mal in die Augen und versuchst zuzuhören und zu verstehen, was sie sagt. Ne? So, weißt du, aber wenn ich merke dann richtig, meine Seele wird satt. Es war nicht sinnlos, sondern es war bereichernd. So, weißt du, und so ist es mit allem. Es gibt so alltägliche Sachen einfach nur. Ne? Es muss ja nicht immer nur das Wort sein, das du verbreitest, oder der Dienst, den du an anderen tust, oder keine Ahnung, die Zeit, die du ins Bibelstudium oder ins Gebet investierst, sondern alltägliche Sachen. Die Bruderliebe haben wir jetzt am Sonntag erst gesehen, steht da drin, als ob es das absolut, als ob sich alles um die Bruderliebe dreht. Ja. So in 1. Petrus 2. So, liest selber nochmal, dann weißt du, was ich meine. Ist egal. Wo ich dann einfach sehe, ja, wenn ich mich bewusst in meine Brüder und Schwestern hier investiere, wenn ich mir Zeit nehme, in die Augen gucke, mal zuhöre, dann auch bete und gucke, wie kann ich mich investieren, dann, auch wenn es manchmal nervt, manchmal anstrengend ist, ne, so man müde danach ist, aber das war nicht sinnlos, sondern es macht satt, es macht reich. Und das Schöne ist nicht nur dich, sondern auch den anderen, den du dich opferst. Und das ist eben das Leben. Entweder nimmst du es bewusst wahr oder nur unbewusst. Das bewusste Leben ist aber voller Lobpreis und Dank. Voller Kraftwirkung und Wunderwirkung. Voller Momente, wo du erkennst, das hat mir Gott gegeben für denjenigen. Das kam jetzt nicht aus mir. Volle Momente, wo du selber Gott erfährst und hörst. Aber wenn du dein Leben nur unbewusst lebst, einfach nur dahin daddelst, dann ist da nicht viel, da ist nichts Bewusstes, wofür du dankbar sein solltest oder wo du Wunder siehst oder so, die passieren. Und du könntest dankbar sein, aber du bist es nicht, weil du es einfach nicht registrierst. Das ist wie das Leben mit diesem Wasser, mit der lebendigen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn ich ganz bewusst in Gott lebe, ganz bewusst für euch bete, ganz bewusst hier runterkomme, um zu segnen, um zu dienen, wenn ich ganz bewusst hier höre, was Gott zu sagen hat und was er sagt durch euch, wenn ich Gott suche in euch, dann ist Gott lebendig und da und er tut was und er hört Gebete und bla. Ich erlebe Gott einfach real und wirklich. Ich sehe sein Wirken und ich kann ihn dafür preisen. Und ich möchte das Leben nicht eintauschen mit einem Leben, das einfach nur da ist, wo Gott seine Wunder tut und wo Gott mich benutzt als Werkzeug und durch mich redet, aber ich selber krieg's nicht mit, dass Gott wirklich durch mich redet. Meine Frau hat damals so oft gesagt, sie hat das Gefühl, Gott redet nicht durch sie. So ein Quatsch. Gott hat die ganze Zeit durch sie geredet, hat sie nur nicht gemerkt. Für sie ist es nur eine Erkenntnis, die sie vorkam. Für mich hat es genau die Situation gerade gesprochen. Und entweder liebst du Gott bewusst, dann ist das Leben voll und lebenswert, oder du lebst es einfach nur für dich, aber dann kriegst du nicht viel von Gott mit, obwohl er wirkt. Ich möchte mein Leben geben als Lobgesang und als Dankopfer. Ich möchte wissen, wann Gott redet, und ich möchte dafür dankbar sein, dass er redet. Er tut so oder so, aber viel schöner ist es, bewusst zu glauben. Weil du einfach siehst, dass selbst Gott in deinem kleinen Leben redet und wirkt, Wunder tut und Frucht bringt. Wenn ich euch alle angucke, sehe ich in jedem von eurem Leben Früchte. So oft, dass Gott geredet und gewirkt hat durch euch. So oft, dass er mich ermahnt hat durch euch. Vorbereitet hat, so viel, wo ich bei jedem Einzelnen sehe, wie er sich verändert mit der Zeit, mit der wir uns kennenlernen. Ich bei mir selber sehe nicht viel Veränderungen. Aber es ist wahrscheinlich normal. Aber ich sehe es in euch. Und preis Gott dafür und dank Gott dafür. Von daher, lass uns darauf bedenken, nicht nur zu bitten und zu flehen, aber in Danksagung. Von daher einfach aus Respekt vor dem Thema heute finde ich es cool, wenn jeder, der in dem Raum ist, außer du da hinten mit der Brille, so ein, vielleicht für eine Sache Danke sagt. Laut. Und eine Sache gibt's auf jeden Fall. So ein Ja, ich möchte danken, dass du überhaupt an mich denkst, dass du überhaupt für mich bist und mit mir bist, dass du dich überhaupt kümmerst über so einen Staubkorn. Ja, das tut mir leid, dass ich dich oft für selbstverständlich nehme, das Leben mit dir selbstverständlich nehme, das Wirken durch dich. Ja, dass ich so oft einfach nicht bewusst lebe, sondern einfach nur so dahin lebe und das Schönste verpasse, dich. Ja, und zu ermutigen, zu sehen, bewusst zu sehen, so wenn du redest und dass du was tust und dass du Gebete hörst. Das, ja, ich möchte mehr danken, mehr darauf achten, was du tust, was ich habe. Ich danke, dass ich auch kommen darf in Bitten und im Flehen, dass ich auch Trost suchen darf bei dir, wenn ich traurig bin oder verängstigt oder sonst irgendwas. Aber ich möchte nicht verpassen, so was ich habe. So, dass mein Leben Sinn macht hier auf Erden und ich nicht nur mein einziges Gebet ist so, Herr, komme bald. Ja. Sondern ich möchte auch ruhig sein im Sturm und zufrieden sein, weil du mittendrin bist. Ich möchte dich dort sehen. Und wenn du willst, dann beruhige bitte die Stürme und die Wellen. Aber ich will mich trotzdem freuen und dankbar sein an dir. Weil ich weiß, dass ich ankomme an Land. Zur richtigen Zeit. Ja. Ich danke, dass du gesühnt hast und sühnst. Für meine Unvollkommenheit. Und Selbstliebe und Arroganz. Dass ich mich daran freuen darf. Ich möchte lernen, so zufrieden zu sein, wie du es warst. Ja. Mich zu freuen an diesen kleinen Sachen. Den Wert da drin zu sehen, Danke dafür sagen zu dürfen. Ja, selbst wenn ich nur zwei Fische hab und fünf Brote oder andersrum, so ein, dass ich es nicht gering schätze, sondern danke und verteile und zusehe, wie du es vermehrst. Und oft ist mir mein Leben zu gering oder das, was ich habe. Die Menschen, die ich erreichen darf, die Aufgaben, die ich tun darf, den Wirkungskreis, den ich habe, oder meine Familie, scheint mir das alles ja, zu wenig und das tut mir leid. Ja, ich danke dir. Amen.